Herzlich willkommen zurück zu Wohin mit Abraham, dem Podcast, in dem wir einen neuen Blick auf den Nahen Osten wagen. Auf eine Region also, die zwar von Konflikten geprägt ist, aber auch von großer Dynamik. Teil dieser Dynamik sind die Abraham-Abkommen, also jene Abkommen, die vier arabische Staaten im Jahr 2020 mit Israel geschlossen haben. Und wenn wir über die Abraham Accords sprechen, dann reden wir über Kooperation, speziell auch im Bereich der Technologie. Der Nahe Osten ist eine hochdynamische Region und offen für Zukunftstechnologien. Startup Nation Israel und die Zukunftsstädte wie Masdar City in Abu Dhabi. Gleichzeitig sind die Gesellschaften auch sehr von religiösen Identitäten geprägt. Religionen und Technologie, wie passt das zusammen? Über die Chancen und Herausforderungen von Religion und Technologie sprechen wir heute. Denn bei den Abraham Accords geht es ja nicht nur um Innovation und Fortschritt, sondern die Gesellschaften in einen langfristigen Friedensprozess zueinander zu bringen. Ein scheinbarer Widerspruch? Vielleicht, aber schauen wir genauer hin. Ich begrüße als unseren Gast Professor Dr. Muhannad Khorshid, Soziologe und Religionspädagoge, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster und Leiter der neuen Forschungsstelle Islam und Politik. Seine Expertise: das Verhältnis von Islam, Gesellschaft und Politik, theologisch, historisch und sozialwissenschaftlich. Außerdem begrüßen wir Elia Havemann, israelischer Start-Upper, Produktionsmanager im Bereich Netzwerk- und Security-Produkte, Autor und Blogger. Havemann ist der Sohn von Sibylle Havemann, der Tochter des DDR-Systemkritikers Robert Havemann und von Wolf Biermann. Zwischen 2007 und 2009 konvertierte Elia Havemann zum Judentum und lebt heute mit seiner Familie als moderner, orthodoxer Jude in Israel. Er ist fest davon überzeugt, dass Glaube und Digitalität keine Gegensätze sein müssen.
Herr Havemann, Sie sind ja orthodoxer Jude. Sie arbeiten während der Woche in einem Start-up, also in der Tech-Branche in Israel, sind auch international unterwegs. Aber im Schabbat dürfen Sie nicht mal einen Lichtschalter benutzen. Ist das für Sie nicht ein kleiner Widerspruch?
Es ist eine wunderbare Ergänzung. Weil es ist nicht, ich darf keinen Lichtschalter benutzen, ich muss keinen Lichtschalter benutzen. Ich muss vor allem auch nicht mein Telefon benutzen, ich muss meinen Computer nicht benutzen. Und wenn bei uns im Startup, wo alles immer drunter und drüber geht, irgendwas am Schabbat drunter und drüber geht, dann geht es an mir drunter und drüber vorbei. Und so kann ich mein Wochenende tatsächlich genießen. Und insofern ist es für mich kein Widerspruch, sondern eine perfekte Ergänzung.
Und wie würden Sie dieses Sie müssen nicht dann genauer auslegen? Wie würden Sie da das Verhältnis zwischen Religion und Technologie tatsächlich beschreiben?
Das sind zwei Welten, die parallel existieren. Die haben natürlich ihre Berührungspunkte, aber die haben jetzt nicht unbedingt signifikant mehr miteinander zu tun als Ihr Wochenendgestaltung und Ihr Berufsleben, was Sie ja auch versuchen sollten, irgendwie auseinanderzuhalten. Was man heute so Work-Life-Balance nennt, habe ich heute meine Work-Religious-Life-Balance. Aber ansonsten, also ich sehe keinen Widerspruch, sagen wir so.
Das ist sehr interessant, Herr Khorshid. Sehen Sie das auch so? Ist das vielleicht eine sozusagen sogenannte säkulare, sehr, was auch immer es ist, westliche Sicht auf die Dinge, dass man religiöse Traditionen und Fortschritt, also hier die Technologie, immer so in einen Widerspruch miteinander versucht zu bringen?
Naja, also nicht nur säkular, es gibt auch Strömungen, religiöse Strömungen, die das im Widerspruch zueinander sehen, ohne jetzt zu pauschalieren. Also nicht alle religiösen Strömungen, aber innerhalb, ich glaube, allen Religionen gibt es solche, die meinen, Religion und Technologie, die passen nicht miteinander zusammen aus verschiedensten Gründen. Manche assoziieren auch Technologie mit Kapitalismus und der kapitalistischen Weltsicht und deshalb meinen sie, das würde jetzt mit einer zum Beispiel islamischen Gesellschaftsordnung nicht zusammenkommen. Aber ansonsten, wenn ich eine Sache nur anmerken darf, ich war jetzt gerade neidisch, als ich von Herrn Havemann gehört habe, also das mit dem, also ich würde mir wünschen, dass wir sowas hätten, so Art spirituelle Pause, so wo man alles beiseite legen kann, gerade Handy und Social Media und so weiter. Da bin ich schon neidisch, dass man wirklich sich vielleicht sogar den wichtigeren Dingen im Leben, sprich auch seine Familie, Spiritualität und so weiter, zuwendet, auch wenn es nur einmal ein Tag der Woche.
Und das bekommt dann vielleicht eher die Religion hin als Gesetze, als weltliche Gesetze.
Ja, eben, das ist das.
Sie haben gefragt, ob das einen Widerspruch zwischen Technologie und Religion gibt und ob das eine säkulare Sicht ist vielleicht. Die Antwort darauf ist ganz eindeutig ja. Weil wenn man sich mal die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende anguckt, dann haben Religionen eigentlich auch eine ganze Menge an Technologie hervorgebracht. Der Dom in Köln wurde aus religiösen Gründen gebaut und das ist ein technologisches Meisterwerk. Das Problem mit Religion und Technologie ist nicht die Technologie an sich, sondern immer nur dann, wenn sie den Dogmen anfängt zu widersprechen. Insofern, der Widerspruch ist nicht Technologie allgemein, sondern wirklich nur, wenn Technologie an den Dogmen kratzt.
Und was meinen Sie damit, die Dogmen?
Naja, also zum Beispiel jetzt im Mittelalter hatte die Kirche so ein weltzentrisches Weltbild, also dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht. Und dann kamen Wissenschaftler, der bekannteste unter ihnen eben Galilei, dass die bewiesen haben, dass das nicht stimmt. Und Galilei war ein Kind der Kirche. Der wurde auch von der Kirche ausgebildet in dem, was er getan hat. Nur als er dann plötzlich zu Ergebnissen kam, die ihm nicht genehm waren, dann wurde er zum Problem. Aber vorher eben nicht. Und zum Beispiel der jüdische Kalender, nach dem wir heute leben, der wurde von Hillel dem Zweiten, einem Astronomen, entwickelt. Und der ist bis zur Entwicklung des gregorianischen Kalenders der genaueste Sonnenkalender und gleichzeitig noch ein Lunar, also ein Mondkalender gewesen, den es überhaupt gab, weil der ein wahnsinnig guter Wissenschaftler war. Also Technologie und Religion sind erst seit der Aufklärung in einen Konflikt gekommen, weil in der Aufklärung wurde dann sozusagen die Beweisbarkeit von Dingen oder die Wissenschaft eben wichtiger als das Dogma. Insofern ist das eher was Neues, dass es einen Konflikt zwischen Technologie oder Wissenschaft und Religion gibt.
Das ist ganz interessant. Und ja, diese säkulare Sicht auf Staat, auf Gesellschaft kommt in großen Teilen aus der Aufklärung in Europa. Die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, finde ich auch insofern interessant, als dass es ja schon Beispiele waren, wo Fortschritt, wo Wissenschaft Religion auch verändert haben. Das bedeutet, dass für Sie auch das Religionsverständnis so ist, dass man eigentlich eine Veränderung auch anstrebt oder dass das die Disposition von Religion sein sollte, sich verändern zu lassen durch Fortschritt, durch Forschung.
Sie haben von Strukturen gesprochen, vor denen man Angst hatte. Und die katholische Kirche ist somit die mächtigste Struktur, religiöse Struktur der Welt. Die besitzen immer noch, ich glaube, 40% des Landes von der Stadt Jerusalem. Auch die Knesset, wo das israelische Parlament tagt, gehört der katholischen Kirche. Und da gibt es halt tatsächlich diese Machtkonzentration, die mit dem religiösen Fundament ausgestattet ist und damit sich unangreifbar macht in einer Zeit der allgemeinen Religiosität. Und die Aufklärung hat das zu Recht in Frage gestellt. Luther hat das auch zu Recht in Frage gestellt vorher schon. Im Judentum funktioniert das ein bisschen anders. Also wir haben keinen Papst. Wir haben viele chassidische Strömungen, wir haben viele religiöse Strömungen, die alle ihre eigenen Traditionen haben und denen auch teilweise sehr streng sind, aber niemals einer anderen Strömung sagen würden, das, was ihr macht, ist falsch, solange das auch eine orthodoxe Strömung ist. Einfaches Beispiel, ich bin Aschkenaz, also aus dem ursprünglich deutschen Judentum, und wir essen an Pessach kein Reis. Das ist einfach unsere Tradition, wir essen kein Reis. Und sephardische Juden und Juden, die aus Mizrach kommen, also aus Iran zum Beispiel, die essen auf jeden Fall Reis an Pessach. Und ich würde nie auf die Idee kommen, und nicht nur ich, sondern auch kein aschkenasischer Rabbiner würde auf die Idee kommen, einem Sepharden zu erklären, dass er den Reis nicht essen darf. weil das ist seine Tradition und das ist unsere Tradition. Insofern die Traditionen nicht der Tora widersprechen, direkt widersprechen, sind Tradition Tradition und können sich untereinander widersprechen, ohne dass wir daraus einen religiösen Konflikt erzeugen. Und da es eben auch nicht nur zwei gibt, wie bei den Muslimen, das kann können Herr Kochide, Sie haben das, kann das bestimmt viel besser erklären, aber es gibt ja die beiden Hauptströmungen, Sunniten und Schiiten. Und diesen Krieg zwischen Sepharden und Aschkenasen gibt es so nicht. Also das ist also dieses Problem haben wir nicht quasi. Und damit ist natürlich auch die Offenheit für Technologie ganz, ganz anders strukturiert, weil wir haben natürlich orthodoxe Strömungen, die mit Technologie ihre Probleme haben. Aber wir haben eben auch andere orthodoxe Strömungen, wie die, der ich angehöre, die Technologie als das betrachten, was unser Leben weiterbringt, was auch unser religiöses Leben weiterbringt. Und zwischen diesen Strömungen gibt es ständigen Austausch und das bringt uns dann alle so langsam nach vorne und zwar schneller als eine katholische Kirche, die sich eben nicht bewegt.
Also das, was Sie da genannt haben, ist natürlich äußerst interessant. Man könnte jetzt aber auch sagen, es wird Religion in gewisser Hinsicht passend gemacht. Also wer legt aus, welche Teile der Religion Bestand haben? Wer legt aus, welche Teile der Religion sich dann eben verändern müssen? Im Vergleich jetzt zum Beispiel zur katholischen Kirche ist ja im orthodoxen Judentum so etwas wie Forschung an Embryonen in Ordnung, wird als in Ordnung angesehen. Aber das ist eben die Frage, wer legt das aus und wird Religion da in ihrer Allgemeingültigkeit zum Teil auch etwas aufgeweicht?
Haben Sie schon mal einen Blick in den Talmud geworfen? Der Talmud ist eine Ansammlung von Streitereien. Rabbiner streiten darum, wie die Tora zu verstehen ist. Das ist der gesamte Talmud. Das heißt, die ganze religiösen Gesetze, die wir haben im rabbinischen Judentum, basieren auf Streitereien. Und nichts davon ist in Stein gemeißelt. Das heißt, sofern es nicht der Tora widerspricht, kann man alles Mögliche machen. Zum Beispiel ist es nach orthodoxem Judentum verboten, einer Frau beim Singen zuzuhören. Das ist etwas, was man leider direkt aus der Tora ableiten kann und deswegen nicht so leicht einfach abschaffen kann. Aber man kann aus der Tora auch ableiten, dass eine Stimme, die durch ein Mikrofon aufgenommen wird und dann wiedergegeben wird, nicht als menschliche Stimme erzählt. Das heißt, ich darf auf ein Konzert von Rihanna gehen und ihr zuhören, aber ich dürfte backstage nicht zuhören, wie sie singt. Also über die großen Lautsprecher ist es okay, aber direkt aus dem Mund ist es nicht. Und so sieht man, wie Technologie halt unser religiöses Leben auch verändert. Und in der Konsequenz bedeutet das, wenn man dann sagt, okay, wenn es durch die Lautsprecher in Ordnung ist, warum darf ich dann nicht der direkt zuhören? Und dann ändert sich das gesamte religiöse Verhalten der Gruppe, dass man irgendwann sagt, okay, der Frau beim Singen zuzuhören, das ist überhaupt kein Problem mehr. Also jedenfalls nicht für die meisten orthodoxen Juden. Und es ist eine Dynamik. Und im Judentum hat man, wie gesagt, keinen Papst, der irgendein Dekret erzeugen kann, sondern wir haben sogenannte Poskim. Poskim sind Rabbiner, die sich verdient gemacht haben bei der Auslegung von der Tora, die sich verdient gemacht haben, vor allem bei der Beantwortung von halachischen Fragen. Und es gibt ja viele halachische Fragen, die jetzt in letzter Zeit aufgekommen sind, wie eben, darf ich ein Mikrofon benutzen am Schabbat? Am Anfang dachte man darf, und Synagogen hatten Mikrofone, jetzt nicht mehr. Oder was mache ich mit Strom, was mache ich mit Lichtschaltern, was mache ich mit Computern, Telefonen und so weiter. Oder so Dinge wie Zeitzone, wo ist Schabbat, wenn ich in Australien bin? Das ist eine echt interessante Frage, weil die Zeitzonen sind ja nach London ausgerichtet, aber London hat keine religiöse Bedeutung, sondern Jerusalem, also wir müssen von Jerusalem ausgucken. Also es ist alles, alle diese Fragen werden ständig gestellt und ständig beantwortet. Und wenn Rabbiner bewiesen haben, dass sie in der Lage sind, solche Fragen auf eine Art und Weise zu beantworten, dass es einen Konsens dafür geben kann, dann werden sie quasi zum Poskim. Und wenn es dann so eine Frage gibt, wo man sich nicht einig ist, dann gibt es einen Streit zwischen diesen Poskim, bis dann irgendwann sich eine Meinung durchsetzt. Und so entwickelt sich das weiter.
Herr Kurfried, ja, dann wäre vielleicht jetzt auch nochmal interessant auf den Zustand innerhalb der muslimischen Community etwas zu blicken. Sie hatten ja eingangs schon erwähnt, es gibt verschiedene Strömungen. Und da wir nun das Thema Technologiefortschritt hier behandeln wollen, deren Stellung, deren Position zu diesen Themen unterscheiden sich sehr. Vielleicht können Sie einen kleinen Abriss davon geben, was so das Spektrum ist und wie sehen Sie diese Beurteilung von Herrn Havemann, also dass eigentlich Religion in dem Sinne auch absolut wandelbar ist, je nachdem, wie man eben im Blick der Gegenwart auch die Heiligen Schriften auslegt.
Ich meine, wir haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Im Islam gibt es auch keine Kirche, kein Papst, kein Lehramt. Das heißt, es sind so ähnlich, wie wir gerade das gehört haben von Herrn Havemann, Aushandlungsprozesse und Diskurse, die da entstehen. Und es ist immer die Frage, welcher Diskurs setzt sich durch. Wenn ich jetzt historisch das betrachte, das Ganze, schon im 8., 9. Jahrhundert haben ja damals, da hatten die muslimischen Gelehrten auch weniger Berührungsängste mit Fragen der Technologie oder überhaupt der Wissenschaft. Also man denke daran, dass damals die Muslime die ganze griechische Philosophie oder Großteils der griechischen Philosophie auch übersetzt haben, sich vieles angeeignet haben, ohne Berührungsängste, bis hin zu also wir reden noch immer von den arabischen Zahlen heute, weil die auch mathematisch unterwegs waren, auch was Astronomie angeht, Astrologie, Physik, Medizin, Avicenna, Averreus, sind so bekannte Namen, die man bis hinein ins 18. Jahrhundert wurden die Schriften von Averreus oder Avicenna hier in Europa, auch medizinische Schriften von Avicenna, wurden an Hochschulen studiert, analysiert. Also damals hatte man weniger Berührungsängste in diesen Strömungen. Es ist eher eine neuere, aus dem 19. Jahrhundert, so Strömung in den islamischen Welt. Diese Ängste, diese Berührungsängste, vielleicht hat das auch mit Angst vor Verlust, vor eigener Identität, dass man das Gefühl hat, man ist unterlegen, technologisch auch unterlegen, und deshalb hat man das mehrfach thematisiert. Ja, wie ist das? Ist das alles vereinbar? Weil man Technologie eben mit anderen gesellschaftlichen Ordnungen assoziiert hat. Und die Frage war grundsätzlich, ist das mit islamischen Gesellschaftsordnung vereinbar? Wobei auch viele aktuelle Fragen immer wieder auftauchen. Man denke an bioethische Fragen auch. Oder banales Beispiel, jedes Jahr kommt die Frage, Ramadan, wann beginnt der Ramadan? Muss man den Neumond sehen mit den Augen oder darf man das berechnen? Und immer mehr islamische, muslimische Länder oder Gelehrten, die sagen, ja, wir haben mittlerweile die Technologien so weit, dass wir das auch für die nächsten Jahre berechnen können. Man denke an die Gebetszeiten. Heute sind ja digitale Uhren, die Gebetszeiten angeben, die vieles im islamischen Kontext läuft nach dem Mondkalender. Und da gibt es Berechnungen, die genauestens berechnen, wann ein neuer Mond oder neuer Monat beginnt. Also da spielen auch hier die Technologien eine Rolle. Das könnte eine vereinende oder auch spaltende, weil zum Beispiel im Ramadan haben wir jedes Mal das Problem, die Staaten, die sagen, okay, wir lassen das alles technologisch rechnen, wann der Ramadan beginnt oder wann die Festtage beginnen, Ramadanfest, die fangen gleichzeitig an zu fasten und oder zu feiern, und andere, die sagen, wir sehen das mit den Augen, und wenn da ein paar Wolken zu viel im Himmel sind, dann sehen sie den Neumond nicht und die fangen einen Tag oder zwei Tage später zu fasten oder zu feiern. Also je nachdem, da gibt es auch hier Unterschiede, auch zwischen den Rechtsschulen. So ähnlich, was wir auch von Herrn Havemann gehört haben, da gab es seit dem 9. Jahrhundert diese Streitereien um solche Fragen, Gebetszeiten, wann beginnt genau das Frühgebet, von der Sonne, wann langsam beginnt zu erscheinen, oder Mittag, Nachmittaggebet und so weiter. Und deshalb haben wir ja auch innerhalb des sunnitischen Islams verschiedene Rechtsschulen, auch innerhalb des schiitischen Islams. Und da sind auch Streitpunkte um solche Fragen, die auch, wo die Technologien heute auch eine Rolle spielen.
Also aus Ihrer Sicht geht es auch ein wenig um die Frage, oder Ihr Standpunkt ist ein wenig der sagt, Technologie kann eigentlich den religiösen Alltag ein wenig erleichtern.
Definitiv, ja, also und das erlebt man ja. Also gerade Thema, also das praktizierende Muslime, jeder fast an seiner Uhr, der trägt oder Handy, irgendeine App hat, die ihm zeigt, wann die Gebetszeit beginnt, als Beispiel zum Beispiel. Oder Menschen, die Koran lesen wollen, da gibt es Apps, die übersetzen, die erklären. Braucht man nur mit dem Finger darauf klicken auf einen koranischen Vers und dann kommt die Übersetzung ins Deutsche oder in andere Sprachen oder die Erklärung, auch die exegetische. Also das macht auch religiöse Schriften, religiöse Praxis leichter zugänglich, auch für Laien. Und das verändert natürlich auch vieles in der religiösen Praxis.
Ist das denn vielleicht dann eine falsche Koppelung? Also das ist jetzt eine Frage an Sie beide. Eine falsche Koppelung, die man da im Blick hat, dass man Technologie auch immer mit einer bestimmten Lebensart in Verbindung bringt. Also ich nehme jetzt zum Beispiel die Rolle der Frau sowohl in den orthodoxen jüdischen Gemeinden als auch in einigen muslimischen Gemeinden und dieser sehr, sehr fortschrittliche Umgang zum Beispiel mit Technologie. Ist das eine Koppelung, die so eine falsche dann ist? Oder wie würden Sie das einschätzen? Und vielleicht nicht nur die Rolle der Frau, aber vielleicht auch traditionelle, sehr, sehr traditionelle Familienbilder, auch ein sehr traditionelles Verständnis von Familie. Sehen Sie das dann auch eher als eine falsche Verbindung, die man da versucht dann herzustellen?
Ja, also ich glaube schon, dass das eine falsche Verbindung ist. Ich glaube, dass viele Menschen bei orthodox oder halt sehr religiös die Amish People im Kopf haben, die halt tatsächlich komplett alle Technologie ablehnen und keine Ahnung haben, was das für das moderne Judentum oder auch für den modernen Islam bedeutet. Und die Probleme mit der Stellung der Frau oder Stellung von Homosexuellen oder anderen Minderheiten in religiösen Gemeinschaften ist unabhängig von Technologie. Ich glaube nicht, dass das miteinander zusammenhängt. Man könnte vielleicht eine Korrelation finden, wo es besonders technologiefeindlich ist, ist es vielleicht auch besonders schwierig mit Misogynie und Homofeindlichkeit, aber ich glaube, das ist nicht direkt miteinander verbunden.
Ich würde das ein Stück mehr differenzieren für die islamische Welt und die Unterscheidung machen zwischen, ob wir davon reden, dass man Technologien konsumiert, also nur im Bereich Konsum von Technologien, oder ob man auch an den Prozessen der Produktion von Technologien beteiligt ist. Wenn man Technologien nur konsumiert, dann verändert sich auch wenig in den gesellschaftlichen Strukturen. Man konsumiert einfach und auch diese patriarchalischen Rollen zum Teil in manchen Ländern, die bleiben auch so weiterhin erhalten. Aber in den letzten Jahren, gerade in der arabischen Welt, haben wir einen Wandel, gerade im Nahen Osten, auch Richtung sich Aneignen von Technologien im Sinne der Produktion. Also dass man nicht nur Konsument ist, sondern man produziert, man ist proaktiv beteiligt an diesen Prozessen. Und das führt wiederum zu großen Veränderungen auch im Familienleben. Denn Produktion bedeutet hier, dass nicht nur die Männer arbeiten, die Frauen sind auch in diesen Prozessen beteiligt, sie arbeiten, sie studieren, sie bilden sich auch aus, dann relativieren sich viele patriarchalische Strukturen, auch Verhältnis Mann-Frau verändert sich entsprechend. Das bringt manche Ängste natürlich bei manchen Konservativen jetzt Gelehrten, die meinen, diese Entwicklung, es geht nicht rein um die Technologie an sich, sondern Prozess der Produktion von Technologien und dass jetzt Männer und Frauen arbeiten, auch gemeinsam arbeiten, da ergeben sich dann neue Fragestellungen, auch was das Familienleben angeht, was Stellung der Frau auch angeht. Und da erleben wir in den letzten Jahren eigentlich positive Entwicklungen, wo Frauen auch selbstständiger werden, unabhängiger werden von Männern, anders als früher, wo man nur konsumiert hat, Technologien und die Männer das Geld verdient haben und die Frauen waren eher in der passiven Rolle. Jetzt, wo die Frauen aktiv beteiligt sind an solchen Prozessen, sie sind nicht mehr wegzudenken von all diesen Prozessen, sind aktiver Teil der Gesellschaft geworden. Man denke an Ländern wie die Arabischen Emiraten heute, auch Saudi-Arabien, Ländern, die große Schritte in den letzten Jahren gemacht haben in Richtung Produktion, proaktive Beteiligung an Entwicklung von Technologien, da ändern sich auch gesellschaftliche Strukturen. Und wie gesagt, gewisse konservative Gelehrte, die haben ihre Bedenken, weil sie meinen, die Werte verändern sich, die Werte der Gesellschaft. Aber es war immer so, dass diese Werte Aushandlungsprozesse waren, und es ist ja nirgends so in den Schriften festgelegt, dass die Frau jetzt nur zu Hause sitzt und die Männer jetzt aktiv draußen sind. Das sind nur patriarchalische Auslegungen, und die verändern sich auch in den letzten Jahren Richtung die Rede von Gleichberechtigung, Richtung auch Öffnung gegenüber anderen Religionen, weil Technologien sich aneignen im Prozess, bedeutet, dass wir auch hier Arbeitskräfte, auch Verträge haben, Kooperationen mit Ländern, die auch nicht nur muslimisch sind. Das bedeutet, die ganze Gesellschaftsstruktur muss sich ja entsprechend auch vorbereiten auf solche Entwicklungen. Das merken wir gerade in Ländern wie Saudi-Arabien sehr stark in den letzten Jahren, wie das Land strukturell sich verändert hat, um Platz zu schaffen, auch für solche Pluralität innerhalb der Gesellschaft, die eine Grundlage ist, um auch aktiv an den technologischen Prozessen beteiligt sein zu können. Man kann sich nicht verschließen und unter sich nur bleiben und meinen, wir wollen proaktiv jetzt uns beteiligen an technologischen Prozessen. Die Gesellschaft auch strukturell muss sich öffnen, auch gegenüber anderen Gesellschaften.
Und all das ja trotzdem auf Grundlage, ganz kurz nur, all das ja trotzdem auf Grundlage ja einer Auslegung des Islam, nicht im Widerspruch mit der Religion und mit den religiösen Lehren. Und bevor Sie, auf jeden Fall, Herr Havemann, bitte behalten Sie Ihren Gedanken, nochmal vielleicht, Herr Khorshid, nochmal die Rückfrage dort. Auf Basis der Schriften, auf Basis des Heiligen Koran. Trotzdem, können Sie das nochmal näher ausführen, wie dann diese Auslegung tatsächlich gelingen kann oder gemacht wird? Gerade jetzt, was Sie angesprochen haben, die Stellung der Frau, die Haltung gegenüber Andersgläubigen, die Öffnungen in dieser Hinsicht.
Also die eigentliche Fragestellung ist, wie liest man diese heiligen Schriften? Also liest man sie als ahistorisch, also überzeitlich, also im Sinne von das, was im Text steht, das muss, egal unabhängig von gesellschaftlichem Kontext, so umgesetzt werden. Also wenn im Koran gesagt wird, jetzt, dass die Männer verantwortlich sind jetzt für die Frauen, dass die Männer jetzt die also in Oberhand haben und die das Geld verdienen oder mehr erben als Frauen jetzt, weil sie damals im 7. Jahrhundert die wirtschaftliche Verantwortung übernommen hatten, ist die Frage, ist das ein Imperativ, also ist das ein Idealzustand, der erwartet wird in jeder Gesellschaft, oder ist das nur eine Beschreibung einer Gesellschaft im 7. Jahrhundert, als der Koran verkündet wurde, und heute im 21. Jahrhundert wäre die Aufgabe, den Koran fortzuschreiben, im Sinne von, damals war die Situation so, und deshalb, wenn der Koran damals die Frauen zum Beispiel die Hälfte vom Erbe gegeben hat, in einer Gesellschaft, die damals die Frauen gar nichts vom Erbe gegeben hat, war das ein Fortschritt für damals und ein revolutionärer Schritt sogar, den Mohammed eingebracht hat. Die Frage ist, bleiben wir da stehen und sagen, so stellt sich der Islam das vor, oder war das ein erster Schritt, wo die Menschen damals sogar protestiert haben, weil das war zu viel Fortschritt für die Menschen damals, und unsere Aufgabe heute in einer Gesellschaft, die das akzeptieren würde, zu sein, wir machen den zweiten, dritten Schritt, den Mohammed damals nicht hat machen können, weil die gesellschaftlichen Strukturen das haben nicht erlauben können, aber heute schon, und deshalb können wir den Koran fortdenken. Das ist genau die Grenze hier, wie geht man mit heiligen Schriften um. Man denke, vor 2017 in Saudi-Arabien war es Frauen verboten, Auto zu fahren, mit unterschiedlichen Auslegungen, und dann kam die große Veränderung, und dann kommen die Theologen und die sagen, okay, wie können wir das anders wie auslegen? Jetzt so Prophet Mohammed Zeit gab es keine Autos, und dann finden die Theologen Grundlagen. Es ist ähnlich wie Herr Havemann das gesagt hat vorhin, es ist immer Aushandlungsprozess, wo gestritten wird, ausgelegt wird, und alles, was ausgelegt wird, ist ja eigentlich ergebnisoffen. Nur wichtig ist, dass die Religion nicht letztendlich nur die Aufgabe hat, den gesellschaftlichen Wandel nur abzusegnen. Das heißt, die Religion ist nur ein Instrument, der einfach alles nur legitimieren soll. Wichtig ist hier zu definieren, was ist nicht verhandelbar in einer Religion? Und da sehe ich die Notwendigkeit hier, spirituelle Aspekte, ethische Aspekte in der Religion zu betonen, wo man sagt, das ist die Aufgabe und das, was wir erwarten von Religion, dass sie uns an Spiritualität, an Entfaltung von spirituellen Werten, aber auch an der ethische Verantwortung des Menschen für sich und für die Bewahrung der Schöpfung, das sind die Aufgaben von Religion. Und somit haben wir doch so stabile Anker, was Religion angeht, so nicht verhandelbare Aspekte. Und alles andere unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel. Wenn man Religion so versteht, dann kann Religion immer in jeder Gesellschaft auch sich weiter entwickeln und ist kein statisches Gebilde, sondern unterliegt auch dieser Dynamik und bringt sich selbst auch ein, um Dynamik anzustoßen.
Was ist denn nicht verhandelbar für Sie und was würden Sie sagen, wie verbreitet ist dann diese Auffassung?
Also nicht verhandelbar würde ich sagen, eben das edelste Geschöpf überhaupt ist es der Mensch. Das heißt, was nicht verhandelbar ist, ist der Mensch an sich, seine Würde. Es gibt, also ganz kurz, es gibt diese Schöpfungsgeschichte im Koran, wonach als Gott Adam, das ist eine Erzählung einfach, aber mit einer starken Symbolik, als Gott Adam erschaffen hat, Adam steht symbolisch für den Menschen, er verlangte von den Engeln, sie mögen sich alle niederwerfen vor Adam. Und die waren verwundert, ja, sie haben gedacht, nur vor Gott wirft man sich nieder. Sagt, nein, ich mache 2 Schritte zurück und mache Platz für den Menschen. Und einer dieser Engel lehnte ab und sagt, nein, ich werfe mich nicht nieder vor dem Menschen. Aus dem ist der Erzteufel geworden. Das heißt, die größte Sünde laut dem Koran ist eben, den Menschen nicht zu würdigen, auch wenn man kein Problem mit Gott hat. Und das wäre nicht verhandelbar, die Menschenwürde.
Und vielleicht nur die Frage, wie verbreitet, würden Sie sagen, ist diese Auslegung, die Sie da anwenden?
Naja, zugegebenerweise, also die orthodoxe Lesart sieht im Islam mehr eine Gesetzesreligion. Man spricht von Scharia, von statischen Gesetzen. Da würden viele sagen, das Wortwörtliche im Text ist nicht verhandelbar. Diese patriarchalische Vorstellung von Verhältnis zwischen Mann und Frau ist nicht verhandelbar. Diese Ab- und Ausgrenzung zu anderen Religionen ist nicht verhandelbar. Im Himmel gibt es Platz nur für Muslime. Da würden manche das meinen. Aber zum Glück mit dieser Öffnung, und das ist so interessant zu beobachten, ich beobachte das sehr genau in Ländern, auch wie Saudi-Arabien, auch wie sich das öffnet durch die technologische und gesellschaftliche Öffnung und die wirtschaftliche, öffnet sich auch die religiöse Sicht auf die Dinge. Und interessanterweise nicht umgekehrt. Also es ist nicht die religiöse Auslegung, die sich zuerst öffnet und dann die wirtschaftliche und so, sondern umgekehrt. Die anderen öffnen sich, auch die politische Öffnung, die bringt mit sich auch eine gewisse religiöse Öffnung. Deshalb bin ich optimistisch, dass diese Sicht auf die Dinge, wo man sagt, Menschenwürde, der Mensch an sich ist also das edelste Geschöpf überhaupt und um die Würde des Menschen geht es. Und das ist das, was nicht verhandelbar. Ich bin optimistisch, dass so eine Sicht sich immer stärker etabliert in dieser Region. Übrigens auch, weil wir vorhin von Aufklärung gesprochen haben, ich meine, auch die europäische Aufklärung, die war auch nicht Ergebnis, dass also Vertreter der Kirchen oder Theologen und Theologen am Tisch saßen und das beschlossen haben, sondern das spielte auch die politische Entwicklung Kaiser Josef II. Und vieles mehr. Also dieser Druck von außen, auch der politische Druck spielte auch eine Rolle, dass sich Religionen sich weiterentwickelt haben. Und das war immer so auch in der islamischen Geschichte und in der islamischen Gegenwart auch.
Herr Hafenmann.
Ja, nee, also ich muss jetzt mal ein paar Minuten zurückspulen. Was Herr Kröchide gesagt hat, fand ich hochinteressant, dass die Konsumierung der Technologie kein Problem ist, aber die Herstellung ein Problem ist. Und in den israelischen orthodoxen Gesellschaften ist es genau umgekehrt. Es gibt sehr viele ultraorthodoxe Menschen, die auch im Hightech arbeiten. Ich habe selber solche Kollegen gehabt. Und die programmieren und bauen und machen auch Frauen. Die große Angst und was unter vorgehaltener Hand auch viele Orthodoxe sagen ist, sie haben den Krieg gegen das Smartphone verloren. Weil das Smartphone eröffnet den Menschen halt den Blick in die Welt und auch eben den Blick auf sich selbst im Endeffekt, weil sie dann sich von außen sehen können. Und in Israel gibt es sogenannte Kosher-Phones. Das sind Telefone, die keine Kurznachrichten schicken können. Wenn sie Internet haben, auch einen, der genauestens kuratiert ist von einem Rabbiner, der sagt, diese Webseiten darf man, die darf man nicht. Und ansonsten halt man nur damit telefonieren kann. Und man will Sexting und sowas verhindern, ne, damit die auch wirklich nur koscher heiraten, die Leute. Und diese Telefone hat jeder in der orthodoxen Welt, also diese Handys. Aber da in Israel ein Handyvertrag mit fast unbegrenzt Daten keine 10 Euro im Monat kostet, hat fast jeder von den Jugendlichen noch ein zweites heimliches Handy, was sie irgendwo unter ihrer Bettdecke versteckt haben, mit dem sie halt nicht mit ihren Eltern kommunizieren und mit ihrer Gesellschaft, sondern mit anderen. Und das heißt, hier ist eher der Konsum der Technologie das Problem und nicht das Erstellen wirklich. Und auch generell sehe ich, dass wir ganz andere Probleme haben, nämlich die Öffnung gegenüber anderen Religionen oder die Toleranz von anderen Religionen ist für uns völlig selbstverständlich, weil das Judentum eben nicht glaubt, dass der Himmel nur für Juden ist, sondern der Himmel ist für alle. Wir sind nicht allein seligmachend, wie man das nennt. Das heißt, um in den Himmel zu kommen, muss man nicht Jude sein. Und deswegen muss ich auch nicht kommen und sagen, liebe Sheila, ich möchte deine Seele retten, werde doch endlich Jüdin. Ja? Mhm. Sondern ich sage, halte dich an die 7 Gesetze von Noach, was jeder gute Christ und jeder gute Muslim tut. Und dann kommst du auch in den Himmel, beziehungsweise selbst wenn nicht, kommst du auch rein, weil wir haben keine Hölle. Und das heißt, ich muss niemanden konvertieren, um ihn zu retten. Und damit kann ich tolerant sein gegenüber anderen Religionen. Und lustigerweise wird uns das als ja so eine Art elitärer Club ausgelegt. Also dass wir sagen, hey, bei uns kannst du nicht mitmachen. Wir nehmen nur Leute auf, die wir handverlesen auswählen und alle anderen bleiben bitte draußen. Aber im Endeffekt ist es genau das Gegenteil. Das heißt, ich meine, klar kannst du Jude werden. Wir haben 613 Gesetze, an die du dich halten musst. Wie wär's, du nimmst nur 7?
Also. Es wird natürlich auch ein wenig gespeist aus der Erzählung des erwählten Volkes, was natürlich auch ein bisschen damit einzahlt, dass man das Gefühl hat, es gibt zwar eine Art von Toleranz, aber es gibt trotzdem ein Überlegenheitsverständnis.
Naja, ein Überlegenheitsverständnis hat jede Religion, die was auf sich hält. Also das kann man nicht ignorieren. Wir haben zwar keinen Anspruch auf die Alleinseligmachung, aber wir haben natürlich einen Wahrheitsanspruch. Das heißt, wir glauben, dass unser Verständnis von Gott das richtige Verständnis ist. Ich persönlich weiß, dass ich mich mit allem, was ich sage, irren kann und gestehe halt allen anderen diesen selben Irrtum auch zu. Insofern kann ich da wirklich tolerant sein und werde einem Muslim nicht erklären, dass seine Auslegung falsch ist. Aber tief drin weiß ich, dass der Muslim das einfach nicht verstanden hat, wie das geht, und ich habe es verstanden. Ja? Und das ist halt wahr für jede Religion. Also das sonst ist es ja nur ja irgendwie ein Spiel oder irgendwelche sinnlose Traditionen. Ich kann mit solchen Leuten nichts anfangen, die nicht sagen, meine Religion hat recht. Und zwar egal welche. Ja? Weil sonst glaubt man ja an irgendwas, was völlig sinnfrei ist, dann kann man auch einfach nur in einen Wellness-Club gehen am Schabbat und dort eben sein Telefon ausschalten. Dafür braucht man keine Religion. Aber zu sagen, dass die Alleinseligmachung nicht bei uns liegt, sondern dass wir das auserwählte Volk sind, heißt ja auch, dass wir andere Völker neben uns sehen. Also dass wir nicht das einzige Volk sind. Ne? Also ein Muslim oder ein Christ, das sind ja Religionen, die missionieren. Die haben ja quasi als Ziel, die gesamte Welt zu missionieren. Und wir, weil wir das auserwählte Volk sind, brauchen wir auch Völker, die nicht wir sind. Ne? So. Und dann, wenn man einen Rabbiner fragt, was bedeutet eigentlich auserwählt, dann ist die Antwort interessant. Weil die Antwort ist, wenn ich jetzt jemandem einen Apfel und eine Birne anbiete und sage, wähl bitte eine aus, dann wählt man die ja nicht aus freiem Willen. Man wählt, weil der Apfel schmeckt mir besser und das sind chemische Prozesse in meinem Körper. Oder ich brauche gerade Säure, deswegen nehme ich lieber den Apfel. Oder ich brauche gerade mehr Zucker, deswegen nehme ich lieber die Birne. Oder ich habe halt einfach irgendwie, das schmeckt mir halt besser. Das heißt, da in der Wahl zwischen Apfel und Birne ist keine Wertung und sie ist basiert nicht auf dem freien Willen. Wenn ich einen freien Willen habe, dann kann ich nur zwischen zwei Äpfeln wählen, die gleich sind. Dann kann ich frei entscheiden, welchen von diesen beiden Äpfeln ich jetzt essen möchte. Und wir verstehen das so, dass wir auserwählt worden sind von Gott, nicht weil wir besser sind oder weil wir schlechter sind oder was auch immer, sondern weil wir eben auserwählt worden sind. Und unsere Aufgabe, wozu wir auserwählt worden sind, ist, das Licht der Tora durch die Generationen zu tragen. Und das ist eine Aufgabe. Und diese Aufgabe kommt mit einer Bürde, was eben die 613 Gesetze sind. Wer diese Aufgabe nicht hat, der hat auch die Bürde nicht, ist deswegen aber nicht mehr oder weniger wert. Ne? Und wir haben das selber ja auch innerhalb der Religion selbst. Wir haben sowas Ähnliches wie ein Kastenwesen. Wir haben Kohanim, Levinim und dann Israel. Und ein Kohen zum Beispiel darf keine geschiedene Frau heiraten, was sehr schrecklich ist für viele von denen. Die haben also auch extra Bürden, die haben auch extra Rechte, wenn sie in der Synagoge sind. Aber niemand käme auch nur am entferntesten auf die Idee, dass ein Israel und ein Kohen verschieden viel wert wären. Sondern der Kohen ist auserwählt für seine Aufgabe als Priester quasi. Es ist eine Priesterkaste, kein Priesteramt. Ne? Und er hat andere Aufgaben in der Liturgie. Aber in dem Moment, wo der Gottesdienst vorbei ist, ist er nicht einen Millimeter mehr wert als ein Nicht-Kohen. Und so verstehen wir diese Auserwähltheit eben auch. Wir sind nicht mehr wert. Es gibt natürlich in Israel auch leider teilweise in der Regierung bei uns Leute, die rechtsradikal sind und die aus dieser Auserwähltheit ableiten, dass Juden mehr wert sind als zum Beispiel Palästinenser. Aber das hat, sagen wir, keine belastbare religiöse Grundlage. Das ist, wenn man das so sieht, dann fallen viele anderen religiösen Konzepte zusammen. Und da bin ich mit Herrn Korchida auch sehr gemein erzählt vom Wert des Menschen im Islam. Wenn man viele von den anderen Auslegungen annimmt, dann fällt dieses Konzept zusammen und dann ist eine der Grundlagen des Islam auch weg, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so ist das eben hier auch. Also man kann das auserwählte Volk als ja, elitären Club, als überlegene Rasse, was auch immer, irgendwie falsch verstehen. Aber dann stimmt der ganze Rest nicht mehr. Und dann passt das nicht mehr zusammen. Aber wie gesagt, was ich halt interessant fand, ist dieser Unterschied zwischen Konsum und Herstellung, dass das eben hier in unserer Gesellschaft genau andersrum ist, was den Einfluss auf die Gesellschaft angeht. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch in den ultraorthodoxen Gesellschaften die Frauen arbeiten. Und da eher so das Problem ist, dass die Frauen arbeiten müssen, damit die Männer sich ihren Arsch bereitsetzen können in der Yeshiva und den ganzen Tag lernen. Und
jetzt darf man vielleicht einen ganz kurzen Einschub machen, dass sie haben man sich ja sozusagen selbst und aus freien Stücken entschieden haben, diese 613 Gesetze als Bürde auf sich zu nehmen, denn sie sind ja konvertiert.
Ja, ich bin konvertiert. Ich bin auch einer der wenigen, die damit kein Problem haben, das öffentlich zu sagen. Es gibt auch viele, die das lieber nicht tun. Habe sogar ein Buch drüber geschrieben, ne, wo ich das beschreibe, auch ein bisschen humoristisch, aber trotzdem halt sehr ernsthaft. Das heißt, wie werde ich Jude, ist leider vergriffen, aber da steht dann auf dem Buchdeckel hinten drauf, lassen Sie das mit dem Jude werden, aber wenn Sie dieses Buch fertig gelesen haben und es dann immer noch wollen, dann machen Sie das. Ich fühle mich nicht wirklich wie ein Konvertit, weil mein Großvater väterlicherseits war Jude, wurde auch in der Shoah ermordet. Und mein Großvater mütterlicherseits ist ein Gerechter unter den Völkern in Yad Vashem. Ich war nie Christ, das heißt, ich bin nicht konvertiert von irgendwas. Ich war vorher einfach areligiös, atheistisch. Und für mich war das ein Nachhausekommen. Also für mich war das Nachhausekommen, das heißt, ich bin eher einer, was wir in der Religion einen Baal Teshuva nennen. Das heißt, jemand, der zwar einen jüdischen Background ist, als Jude geboren ist, aber jetzt beschlossen hat, religiös zu werden. Also ich fühle mich eher so. Aber es stimmt natürlich, ich hätte auch den leichten Ausweg nehmen können. Aber für mich war das auf der einen Seite eben meine Identitätsfindung. Das war die ursprüngliche Motivation, gar nicht mal die Religiosität. Und während ich in diesem Prozess war, habe ich die Religiosität für mich entdeckt und eben gemerkt, dass dieser Rahmen, die Religion steckt, dass ich mich durch die ich nicht eingeengt fühle, sondern dass ich mich an denen festhalten kann. Und, und dass die mir eben mein verrücktes Leben, was ich vorher hatte, mit jedem Freitagabend in Hamburg auf den Kiez gehen, dass das mir da die Grenzen setzt, die ich brauche, um nicht umzufallen. Und, und deswegen ist der Schabbat für mich ist ein Geschenk und keine Eingrenzung. Und das ist der Grund, warum ich religiös geworden bin und nicht, weil ich meine, dass jeder das tun sollte oder weil ich plötzlich eine Erleuchtung hatte oder so, sondern ich habe gemerkt, das ist meine Identität und das ist, und es gibt mir Kraft.
Und das ist nochmal eine, finde ich, tolle Erzählung zu dieser grundlegenden Fragestellung in Bezug auf Freiheit und Grenzen. Und was davon bestimmt eigentlich der Mensch und wo gibt es da universelle, wie Sie sagen, Herr Khorshid, nicht verhandelbare Werte oder Gesetze, die eben dann die Religion, die das Göttliche zieht. In welcher Beziehung sehen Sie das nach allem, was Sie jetzt gehört haben von Herrn Havemann, Herr Khorshid? Und vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund der Frage, dass in den Abraham Accords, um die es ja auch hier gehen soll, wird gerade die Technologie als eine Form der Annäherung der arabischen Welt mit Israel ja gesehen, als ein Vehikel, wo sich diese Gesellschaften eben auch begegnen können. Jetzt haben wir hier ja sehr stark die Religion auch in den Fokus genommen und auch das Verständnis von Herrn Havemann in Bezug auf nicht jüdische Menschen. Wie sehen Sie sich da dann jetzt wieder, wenn es da um ein Zusammenkommen, eine Koexistenz auch geht?
Also vorher hätte ich gerne nur eine Frage loswerden an Herrn Havemann, und zwar wegen dieser Unterscheidung Konsum. Also da bin ich voll bei Ihnen. Natürlich Social Media verändern auch viel, auch in der islamischen Welt. Aber was verändert sich? Ich würde meinen, nicht die gesellschaftlichen Strukturen verändern sich, sondern Werte, Bräuche, Traditionen in jeglicher Hinsicht. Also wenn die jungen Menschen sich jetzt anschauen, Ernährungstipps und Social Media, plötzlich gibt es immer mehr vegan und vegetarisch und ich weiß nicht, was alles Mögliche in der islamischen Welt, und man lernt Dinge kennen, man hat andere Vorstellungen von gesundem Leben, vom Aussehen, von auch Beziehung Mann, Frau. Also vieles verändert sich auf dieser Ebene, Werteebene. Aber ich würde meinen, strukturell ändert sich erst, wenn man beteiligt ist an dem technologischen Prozess. Da bin ich sehr gespannt, was Sie dann nachher dazu sagen, ob man nicht auch hier unterscheiden müsste, was sich verändert in der Gesellschaft, Strukturen oder nur Wertevorstellungen. Und zurück jetzt zu Ihrer Frage, Abraham Accords. Ich finde persönlich, wie gesagt, diese technologische Annäherung und der wirtschaftliche Austausch ist immer so gewesen in der islamischen Geschichte als Anstoß für weitere gesellschaftliche Veränderungen. Das heißt, ich finde, gerade der technologische Austausch zwischen den arabischen Staaten, die Abraham Accords unterzeichnet haben, und dem Staat Israel als wunderbarer Anstoß, um hier auch gesellschaftlich, aber auch religiös sich anzunähern, weil man eben durch diese technologische Annäherung eben, das setzt voraus strukturell auch, dass man zusammenkommt, dass man an verschiedenen Produktionsprozessen innerhalb von Israel, aber auch innerhalb diesen arabischen Ländern arbeitet, dass man Arbeitsplätze schafft. Also da gibt es viele Möglichkeiten der Annäherung. Ich würde mir auch wünschen, dass hier noch stärker sogar das palästinensische Volk mitgedacht wird, weil es immer die Kritik kommt, ja, und jetzt einigen sich alle arabische Welt mit Israel, aber was ist mit den Palästinensern? Aber gerade in der technologischen Annäherung sehe ich eine große Chance, hier Arbeitsplätze zu schaffen, wo man auch das palästinensische Volk hier mit einbeziehen könnte, auch, und sagen, wir schaffen auch Arbeitsplätze hier für euch. Und wie wir wissen, wo wirtschaftliche, ökonomische Fortschritte auch innerhalb des palästinensischen Volkes erzielt werden können, da gibt es gute, geeignete Grundlagen für mehr Frieden in dieser Region. Deshalb finde ich diese Annäherung auch technologisch zwischen Israel und arabischer Welt durch das Abraham Accord ein wichtiger, also nicht nur ein positiver, sondern ein wichtiger Schritt, um hier sich gesellschaftlich, religiös, politisch auch näher zu kommen.
Die Abraham Accords haben im Grunde genommen etwas schriftlich festgehalten, was Jahrzehnte vorher schon passiert ist. Und haben damit Hürden abgebaut, die man vorher versucht hat, irgendwie anders zu umgehen. Die Technologieexporte in arabische Länder gibt es in Israel schon deutlich länger als die Abraham Accords. Anekdote, die ich erzählen kann, ich kenne den Entwickler vom ersten arabischen Texteditor überhaupt. Der hat nämlich einen Texteditor geschrieben, ich glaube auf dem Amiga oder auf dem Atari, also ein so ein älteres Gerät, für Hebräisch, der von rechts nach links schreiben kann und nicht nur von links nach rechts. Und weil er das sich die Arbeit ja schon für Hebräisch gemacht hat, hat er es auch gleich für Arabisch mitgemacht, was ja auch von rechts nach links geschrieben wird, auch die Punktuierung und sowas hat, also hat dieselben oder sehr ähnliche Herausforderungen. Und dann hat jemand aus ein Palästinenser gesagt, hier, das ist cool, das will ich haben, kannst du das Hebräisch deaktivieren, ich verkaufe das in die arabische Welt. Und dann war das der Standard Texteditor aus israelischer Herstellung mit einem palästinensischen Namen dran, mit deaktiviertem Hebräisch. Und insofern sind die Abraham Accords sozusagen ein Endlich für uns. Also auch aus israelischer Sicht ist es ein Endlich, weil wir diese Kooperation ja schon lange gesehen haben, die passiert auch in Themen, wo wir nicht so stolz drauf sind, wie zum Beispiel Überwachungstechnologie, die in arabische Länder exportiert wird und dort missbraucht wird, um Dissidenten zu überwachen. Das sind ja auch israelische Unternehmen beteiligt. Und das ist auch vor den Abraham Accords passiert. Wir haben ja auch andere technologische Herausforderungen, wie zum Beispiel Wasserversorgung und Landwirtschaft mit entsalztem Meerwasser, wo Israel unglaubliche Fortschritte gemacht hat und was Jordanien dringend braucht, was auch einer der Gründe ist, warum sie so eng mit Israel zusammenarbeiten, was die anderen Abraham Accords Länder natürlich auch spannend finden. Und wir hatten diese Berührungsängste noch nie, weil wir wissen, wir sind hier ein Land von 6 bis 10 Millionen Menschen, davon 20% Araber. Um uns herum sind Milliarden von arabischen Menschen, die werden nie weggehen. Wir können nie sagen, wir machen den ganzen Nahen Osten jüdisch. Das ist völlig utopisch. Ja? Selbst wenn man sowas wollen würde, dann würde man das sofort aufgeben. Ja?
Wollen wir nicht, haben Sie gesagt.
Nein, natürlich nicht. Aber es gibt Leute, die uns das unterstellen, aus Gründen, die irgendwie nicht nachvollziehbar sind, außer durch Antisemitismus. Und das heißt, unser Bestreben ist immer, mit unseren Nachbarn irgendwie in Austausch zu geraten, wirtschaftlich, technologisch und voneinander zu profitieren. Also das alles andere ist ja langfristig unsinnig. Ich meine, wir merken es jetzt, wenn Krieg ist zum Beispiel, wir haben keinen Weg aus dem Land raus, außer den Flughafen. Der Flughafen ist die einzige Möglichkeit für uns, das Land zu verlassen. Alle europäischen Airlines haben ihre Flüge nach Israel gestrichen aufgrund des Kriegs. Das heißt, wir sind hier, wenn wir nicht unsere eigenen Airlines hätten, wären wir hier eingesperrt. Und das vergessen Leute manchmal, dass wir sozusagen einen Drang haben, uns unseren Nachbarn zu öffnen, der ganz natürlich ist und der gar nicht anders geht. So, und jetzt haben wir das Glück, dass wir kein Öl haben. Und das heißt, wir sind nicht dem sogenannten Ressourcenfluch unterlegen. Ich weiß nicht, ob Sie das den Begriff schon mal gehört haben. Er beschreibt, dass eine Regierung braucht Geld, um zu regieren. Und zwar egal, ob sie demokratisch ist oder nicht. Und es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, Geld zu bekommen. Zwei hauptsächliche Möglichkeiten. Die eine ist, man nimmt es von natürlichen Ressourcen. Man nimmt es aus Öl, aus Bergbau. Und die zweite ist, man nimmt es als Steuer von den Menschen, die da arbeiten. Und wenn man natürliche Ressourcen hat, dann kann man seine Regierung am Leben halten mit dem Geld, was daraus kommt, und muss sich um die Entwicklung des Volkes und der Arbeit und der Gesellschaft nicht kümmern. Und wir haben das Glück, dass wir eben keine solche Ressourcen haben und dass das Einzige, was diesen Staat überhaupt am Leben hält, unsere Menschen sind. Die Menschen, die hier in Universitäten gehen, die Rate an Universitätsabschlüssen ist in Israel, soweit ich weiß, höher als in Europa, deutlich höher als in Europa. Und weil das ist das Einzige, was wir machen können. Und das ist eben auch dieses Wesen dieser Startup Nation. Deswegen arbeite ich in einem Startup, in einem kleinen Startup mit 20 Leuten, weil da bewegen sich Sachen, da geht's nach vorne. Und nicht irgendwie bei Bosch als einer von 20.000 Mitarbeitern irgendwo ein kleines Rädchen im Getriebe. So sind wir nicht. Und diese Grundvoraussetzung ist eben eine ganz andere als in der Umgebung außenrum. Und ich denke mal, dass die Airbnb Accords auch zeigen, dass diese Konzentration auf Ressourcen als einziges Einnahmemittel für Regimes oder für Regierungen, dass das sich dem Ende zuneigt und dass diese Regierungen merken, wir kommen nur vorwärts, wenn wir mehr wie Israel werden, wenn wir mehr uns von den Ressourcen trennen als einzigen Stützpfeiler und neue Stützpfeiler für die Gesellschaft und für die Wirtschaft des Landes aufbauen. Und warum in die Ferne schweifen, wenn es doch in Israel genau den Stützpunkt gibt, von wo aus man dann den ganzen Westen ja auch als Markt erreichen kann, ne? Also über Israel ist der ganze westliche Markt plötzlich offen. Und das ist,
da wäre aber dann, glaube ich, nochmal interessant. Ja, absolut. Da ist tatsächlich, glaube ich, gerade die Situation der Vereinigten Arabischen Emirate gerade sehr, sehr interessant, weil dort ja auch diese Transformation gerade stattfindet, hinweg von den Ressourcen als Haupteinnahmequelle hin zu sehr viel Innovation. Im Verhältnis zu Israel ist es ja noch ein wenig anders, dass auch Israel natürlich angewiesen ist, oft auch auf die Arabischen Emirate, insbesondere als Abnehmer von Technologie. Also da gibt es natürlich auch eine sozusagen eine Abhängigkeit in diese Richtung oder sagen wir mal so ein großes Interesse an einem Austausch in dieser Richtung. Wir haben an dieser Stelle aber auch immer wieder festgestellt in diesem Podcast, und das würde ich gerne jetzt hier in diese Runde einbringen, dass tatsächlich vor Ort ein viel, viel größerer Pragmatismus herrscht als das, was wir hier gerade vielleicht versuchen zu besprechen. Nämlich, dass es auch darum geht, tatsächliche Herausforderungen wie Wasserknappheit, wie den Klimawandel, auch Chancen wie eine sehr, sehr junge Bevölkerung zum Beispiel in der Region einfach anzugehen.
Ja, natürlich. Und wir haben ja so ein Nation-Building hinter uns, was wenn man sich die Landkarte im Nahen Osten anguckt, dann bestehen die Grenzen aus sehr, sehr geraden Linien. Und die Grenzen in Europa sind sehr, sehr krumme Linien. Und diese krummen Linien sind die Ergebnisse von Jahrhunderten von Kriegen und Auseinandersetzungen zwischen diesen Ländern. Und wir haben das quasi im Eiltempo in den letzten Jahrzehnten durchgemacht und haben auch eine krumme Linie um uns herum. Und haben einen Nation-Building-Prozess hinter uns, der uns eben auch ja, zu einer Technologienation gemacht hat. Und das ist natürlich für unsere Nachbarn auch irgendwo ein Beispiel. So von wegen, wir müssen auch von unseren geraden Linien, auch wenn wir die geraden Linien im Sand lassen, aber das Nation-Building, was sonst noch passieren muss, das hat auch was mit Austausch mit anderen Nationen zu tun. Das muss ja nicht immer kriegerischer Austausch sein. Das kann ja auch ein positiver Austausch sein. Und das ist etwas, was hoffentlich sich dort als Ansicht durchgesetzt hat, dass das wichtig und nötig ist. Und wir sind eben, wir haben das schon hinter uns und leider sehr blutig, aber wir haben es geschafft.
Diese geraden Linien, die Sie ansprechen, werden ja auch so bezeichnet, weil sie ja durchaus willkürlich von Kolonialmächten gezogen wurden und auch natürlich dadurch auch Grund für viele, viele regionale Konflikte sind. Allen voran natürlich genau der Konflikt, um den es auch gerade natürlich aktuell sehr stark geht, zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten, aber eben nicht nur. Herr Khorshid, wie blicken Sie darauf, auf diese Frage nochmal der Technologie, des Austausches? Auch wie Herr Havemann gesagt hat, Israel als sozusagen die Tech-Nation, die arabische Welt vielleicht als die Abnehmerstaaten. Sehen Sie das tatsächlich als vorteilhaft für das, was wir anstreben im Sinne eines Austausches, einer Annäherung? Welche Rolle würden Sie da tatsächlich dieser wirtschaftlichen, dieser technologischen Aspekte dann zuschreiben?
Ich meine, ich sehe eine Veränderung in den letzten Jahren auch Richtung des arabischen Staaten, nicht nur wie Herr Havemann zu Recht auch gesagt hat, seit vielen Jahren Abnehmer von technologischer Produktion aus Israel, sondern ich sehe den Wandel auch, dass hier durch auch solche Kooperationen, dass auch Fabriken entstehen, auch in den arabischen, gerade Saudi-Arabien, arabischen Emiraten, dass diese Länder, dass da ein Wandel gibt von lediglich Abnehmerstaaten hin zu, wir wollen auch gemeinsam mit gestalten diese Produktionsprozessen. Da gibt es auch eine Reihe an Patenten, die angemeldet werden aus diesen Ländern. Da gibt es also viele junge Menschen, die in den USA, in Europa studiert haben, die zurückkommen und hier versuchen, diese Prozesse voranzutreiben der arabischen Welt. Und da sehe ich denn die Zukunft dieser Kooperationen, technologischen Kooperationen mit Israel. Das ist also langsam Richtung Augenhöhe. Natürlich wird das Jahrzehnte dauern. Aber es geht in die richtige Richtung, dass nicht jetzt ein, also wir nehmen ab, was die anderen produzieren an Technologien, sondern wir machen uns gemeinsam Gedanken durch gemeinsame Projekte, wie wir auch Technologien gemeinsam weiterentwickeln. Also konkrete Beispiele kann ich jetzt nicht nennen, aber ich weiß von Bestrebungen in dieser Richtung. Und da sehe ich eine große Zukunft, weil das würde ja bedeuten, dass wir enger zusammenkommen und dass dieses Abraham-Abkommen nicht nur eine reine eine Absichtsbekundung für Frieden in der Region, sondern darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit, wo auch die Nationen, also nicht nur auf politischer, sondern auch auf zivilgesellschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass sie gemeinsame Firmen gründen, gemeinsam junge Menschen Ideen entwickeln, Patente melden, die gemeinsam entwickelt werden. Das sehe ich, was auf uns positiven Sinne auch zukommen wird in den nächsten wenigen Jahren. Und das wird mit sich vieles weitere bringen an Frieden in dieser Region, auch was das Interreligiöse zwischen Islam und Judentum angeht. Da sehe ich ein großes Potenzial, der da kommen wird, aber der Anstoß erst einmal diese wirtschaftlichen und technologischen Kooperationen, und die werden, wie gesagt, viele Möglichkeiten öffnen. Ich hoffe auch Richtung gemeinsame universitäre Einrichtungen oder akademische Einrichtungen, wo gemeinsam studiert und weitergebildet wird. Ich glaube, das ist das, was in den wenigen nächsten Jahren kommen wird, und das ist auch begrüßenswert.
Ja, ich möchte dem sehr, sehr deutlich zustimmen. Ich glaube nicht, dass der Abraham Accords dafür da sind, Israel einen Absatzmarkt zu besorgen. Das halte ich für völlig abwegig. Ich meine, wir sind so ein kleines Land. Wir haben die USA als Absatzmarkt. Wir haben Europa als Absatzmarkt. Wir brauchen keinen größeren Absatzmarkt. Es geht tatsächlich darum, dass diese Kooperation dazu führt, dass wir als Region gemeinsam stärker werden und dass es einfach viel, viel politisch und finanziell günstiger ist, in eine Kooperation zu investieren, als in weitere kriegerische Auseinandersetzungen. Und also wir investieren nicht in einen neuen Absatzmarkt mit den Arab Accords aus israelischer Seite, sondern wir investieren in eine gemeinsame Zukunft und in den Frieden mit unseren Nachbarländern. Und ich habe vorhin erzählt, dass die europäischen Airlines den Flughafen verlassen haben aufgrund des Kriegs. Emirates hat nie aufgehört, Tel Aviv anzufliegen. Nie aufgehört. Und die fliegen mehrfach täglich. Die Israelis lieben Dubai. Also diese Öffnung nach Osten für uns, auch die kulturelle Öffnung nach Osten für uns, ist, wenn man mit Füßen abstimmt, ist sie da. Also wir wollen das. Und dass wir das quasi das Problem hier mit den palästinensischen, mit der Auseinandersetzung mit den Palästinensern haben, das überschattet das irgendwie alles, aber völlig unsinnigerweise. Und wir haben jetzt in dem letzten Krieg auch gemerkt, dass die Palästinenser missbraucht werden vom iranischen Regime als Speerspitze gegen Israel. Und zwar nicht nur aus purem staatlichem Antisemitismus, sondern auch um eben diese Abraham Accords zu torpedieren, weil das nämlich dann die Vormachtstellung des Iran im Nahen Osten komplett angreift. Wenn plötzlich sogar Katar sich von Iran abwendet und mit Israel zusammenarbeitet, dann ist das für Iran eine echte Bedrohung. Und deswegen werden die Palästinenser missbraucht als Stachel, der genau diese Kooperation, diesen Frieden, der daraus entstehen soll und muss, zu stören und zu versuchen zu verhindern. Und dass Emirates, beziehungsweise Air Dubai, ihre kleinere Fluglinie, dass sie uns den ganzen Krieg immer angeflogen haben, ist ein Zeichen, dass diese Rechnung nicht aufgeht.
Und trotzdem wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, hätten die Abraham Accords von vornherein die Palästinenserinnen und Palästinenser mitgedacht und mit einbezogen. Weil das kann natürlich schon als eine Art Geburtsfehler dieser Abkommen gesehen werden.
Das sehe ich nicht so. Der Geburtsfehler ist nicht der Geburtsfehler der Abraham Accords, das ist der Geburtsfehler der Gründung der UNRWA. Es ist der Geburtsfehler des Teilungsplans und die Abraham Accords sind trotz dessen entstanden und können nichts dafür und nichts dagegen, dass dieser Geburtsfehler existiert. Und die können eher helfen, den zu überwinden. Und die müssen nicht damit gedacht werden. Im Gegenteil, sie sollten nicht damit gedacht werden, weil ich glaube, dass der Frieden mit den Palästinensern kommt, wenn der internationale Druck auf Israel sinkt, nicht wenn er steigt. Wenn Iran merkt, es lohnt sich nicht mehr, in einen Konflikt zu investieren, sondern wenn die Palästinenser merken, es lohnt sich, in ein Zusammenleben zu investieren. Die Abraham Accords sind meiner Meinung nach etwas, was uns den Frieden mit den Palästinensern näher bringt und nicht ferner bringt und hat keinen Geburtsfehler in der Richtung.
Ich würde übrigens auch überhaupt nicht von Geburtsfehler sprechen, weil wenn man das historisch verortet, diese Entwicklung, es ging ja auch nicht anders. Also wenn man von vornherein die Erwartung gehabt hätte, dass von Beginn an Palästinenser stark involviert sind, ich frage mich, ob sie mal zu Abraham Accords gekommen wäre. Das heißt, es ist eine natürliche historische Entwicklung in dem Kontext. Es war okay so. Und jetzt nur die Frage, die heute sich stellt, möchte man nicht eine Dauerlösung für das palästinensische Volk mit bedenken? Jetzt ist eine berechtigte Frage, aber das hat nichts mit einer Fehlentwicklung des Abraham-Akkords, sondern mit einer Weiterentwicklung des Abraham-Akkords, würde ich sagen.
Mhm. Ja, und dann würden Sie sehen, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, die Abraham-Akkords sind ja auch etwas, was dem Iran ein Dorn im Auge ist und was den Frieden in der Region voranbringt gegen die Wünsche des Irans. Und deswegen kann man die Palästinenser nicht mitdenken, weil sie eben von Iran finanziert werden. Speerspitze gegen Israel widerwillens oder nicht widerwillens, das will ich nicht beurteilen, aber sie werden missbraucht. Und die Abraham Accords können diesen Missbrauch helfen abzustellen und nicht dazu beitragen, im Gegenteil.
Dann würden Sie beide vermutlich auch nicht zustimmen, wenn ich jetzt sagen würde, es war internationaler Druck, nämlich ausgerechnet der Druck einer Präsidentschaft Donald Trump, der überhaupt eine Waffenruhe herbeiführen konnte, was ja dann wiederum auch eine große Auswirkung hat, eben auf die Beziehung von Israel, auch mit den arabischen Staaten.
Die Waffenruhe hat Biden ausgehandelt, nicht Trump. Natürlich war dass Trump im Hintergrund war, hat vielleicht geholfen in dem Sinne, aber es war Biden. Die Abraham Accords hat auch nicht Trump gemacht, sondern die wurden Jahrzehnte vorher vorbereitet und Trump hat einfach nur unterschrieben. Trump ist aus meiner persönlichen Sicht eine Gefahr für uns in Israel, Gefahr für die ganze Welt, aber auch für uns in Israel. Und ich weiß, dass viele meiner Landsleute das sehr anders sehen. Die sind ihm sehr dankbar für die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem, was jeder amerikanische Präsident versprochen hat. Sogar Obama hat es versprochen und nicht gemacht. Und er hat es gemacht. Die Anerkennung der Golanhöhen als israelisch, was sich jetzt als richtig herausgestellt hat im Syrienkrieg. Und eben auch für die Abraham Accords sind viele Israelis ihm dankbar. Ich glaube nicht, dass er den Credit dafür für sich allein beanspruchen darf und dass er hoffentlich nach 4 Jahren wieder weg ist und wir dann uns hier um uns selber kümmern und nicht mit so einem ja unberechenbaren Präsidenten in Amerika im Hintergrund arbeiten müssen.
Und ich gehe auch stark davon aus, dass hoffentlich in den nächsten Monaten, wenn sich die Lage etwas beruhigt hat, dass so ein starkes Land wie Saudi-Arabien sich dem Abraham-Akkord anschließen wird auf der einen oder anderen Weise. Und ich glaube, das stärkt auch dieses Unterfangen, unabhängig von einem Trump oder weitere Entwicklungen jenseits des Nahen Ostens. Also es finde ich gut, wenn so ein Abraham-Akkord und so ein Abkommen immer sich stärker verselbstständigt und immer mehr getragen wird von arabischen Kräften in der Region, so dass unabhängig wer kommt und geht jetzt in der Außenwelt weiterhin dieser Prozess sich nach vorne bewegen wird.
Tatsächlich sprechen wir einen Tag nach der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsidenten. Ich danke Ihnen wirklich sehr, sehr für das Gespräch. Das war sehr einsichtsreich. Es war sehr überraschend. Und ich denke, es ist eine Folge, die tatsächlich nochmal ganz neue Einblicke gewährt in die Region, aber natürlich auch in Themen, die in dieser Region ganz besonders im Vordergrund stehen. Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch. Danke, Herr Habermann.
Und das war die Folge zu Technologie und Orthodoxie, in der wir versucht haben, einen Widerspruch zwischen Glauben und Digitalität etwas mehr auszuleuchten, ihn vielleicht aufzuheben. Was bleibt jetzt hängen? Auch wenn Religion und Hightech auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr viel gemeinsam haben, so konnten unsere Gesprächspartner doch aufzeigen, wie anpassungsfähig beide Bereiche doch aufeinander eingehen können. Digitalisierung und Technologie können sich als Chance erweisen, um ganz neue Formen eines warmen Friedens zwischen den Gesellschaften zu schaffen, vorausgesetzt, dass es ein gegenseitiges Verständnis von den Überzeugungen des jeweils anderen gibt. Neben allen Konflikten und Spannungen entstehen physische und digitale Räume, in denen neue Formen von Koexistenz und Zusammenarbeit denkbar werden können. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und kommen Sie gut durch diese Welt.